Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Die Themen dieser Sendung: Die beiden Schweizer Geiseln in Libyen sind wieder in der Schweizer Botschaft. Zwei der Schweinegrippe-Impfstoffe seien ab morgen in allen Schweizer Kantonen ausgeliefert. Die Impfung werde zum geplanten Zeitpunkt beginnen, sagen die Gesundheitsbehörden. In Berlin laufen die Feierlichkeiten zum 20. Jahrestag der DDR-Grenzöffnung. Wir berichten darüber und wir sprechen mit einer der mutigen Bürgerinnen von damals, Bärbel Bohley, über das Leben seit dem Mauerfall.
Das kann sich kein Schweizer vorstellen, was es heißt, wenn plötzlich die Schweiz, sagen wir mal, montenegrinisch werden würde. Ja, wird kein Ding mehr beim Alten bleibt, wenn alles neu wird. Von der Briefmarke bis zur Privatisierung, wie läuft das ab? Also das kann sich, glaube ich, gar keiner vorstellen, was die Leute eigentlich hier geleistet haben.
Bärbel Bohley ist eine unserer Gesprächspartnerinnen. NBC-Star-Moderator Tom Brokaw ein anderer. Er redet über jene Nacht der Medienmissverständnisse, in der er um 1 Uhr morgens live von der Mauer in die USA berichtete, praktisch allein noch auf Sendung.
That night, standing there, looking around, knowing that no other Americans or any other media for that matter had a live transmission from that site.
Tom Brokaw im großen Echo-Dossier zur Öffnung der Mauer vor 20 Jahren. Am Mikrofon ist Kaspar Selk. Zuerst jetzt Thomas Fuchs mit dem Nachrichtenüberblick.
Die beiden Schweizer Geiseln in Libyen befinden sich wieder in der Schweizer Botschaft in Tripolis. Dies hat das eidgenössische Außendepartement EDA mitgeteilt. Die libyschen Behörden hätten die beiden heute ohne Angabe von Gründen in die Schweizer Vertretung gebracht. Konzessionen habe die Schweiz nicht gemacht. Außenministerin Micheline Calmiere sagte, der physische Gesundheitszustand der beiden sei gut. Sie sei erleichtert, dass man nun wieder wisse, wo die Geiseln seien. Die beiden Schweizer waren seit Ende September an einem unbekannten Ort festgehalten worden. Bei der Impfkampagne gegen die Schweinegrippe verlaufe alles nach Plan. Das sagt Thomas Zeltner, der Direktor des Bundesamtes für Gesundheit. Ein Chaos gäbe es nicht, auch nicht bei der Auslieferung der zugelassenen Impfstoffe an die Kantone. Bis morgen Dienstag seien alle Kantone im Besitz von 2 verschiedenen Impfstoffen gegen die Schweinegrippe, so Zeltner weiter. Swissmedic-Direktor Jürg Schnetzer wies Kritik zurück, seine Behörde sei zu langsam vorgegangen bei der Zulassung neuer Impfstoffe. Es sei rechtlich nicht möglich, einfach die Zulassung der EU-Behörden zu übernehmen. Der Berufsverband des Pflegepersonals kritisiert, dass ein Teil des Gesundheitspersonals zögert, sich gegen die Schweinegrippe impfen zu lassen. Der Verband appellierte an die Eigenverantwortung des Personals. Die beiden Schweizer Grossverteiler Migros und Coop reduzieren den Salzgehalt in ihren Broten. Das sei ein Beitrag zur Volksgesundheit, erklärt das Bundesamt für Gesundheit. Viele würden sich zu wenig bewegen, sich ungesund ernähren und eben auch zu salzig essen. Die Folgen können Bluthochdruck und Herz-Kreislauf-Krankheiten sein. Auf den Tag 20 Jahre nach dem Mauerfall hat die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin den ehemaligen Grenzübergang Bornholmer Straße überquert. Dieser Kontrollpunkt war damals der erste, über den die Menschen aus Ostberlin in den Westen strömten. Auch Merkel ging vor 20 Jahren über den Grenzübergang. Beim heutigen symbolischen Gang wurde sie begleitet vom ehemaligen sowjetischen Staats- und Parteichef Michail Gorbatschow, vom ehemaligen polnischen Gewerkschafter und Staatspräsidenten Lech Wałęsa sowie von anderen Persönlichkeiten. Eingeladen waren auch ehemalige DDR-Bürgerrechtskämpfer. In mehreren osteuropäischen Städten wurden ebenfalls Gedenkfeiern durchgeführt und in Paris sind am Abend ein großes Konzert und eine Lichtshow geplant. Die deutsche Regierung hat Steuersenkungen beschlossen. Vorgesehen sind Entlastungen für Eltern und Erben sowie für Unternehmen und die Hotelbranche. Zusammengezählt werden diese Gruppen ab nächstem Jahr um 8 Milliarden Euro entlastet. 2 russischen Menschenrechtsorganisationen droht nach ihren Angaben die Zwangsräumung ihrer Büros im Zentrum Moskaus. Die Stadtverwaltung wolle die Räume zurück. die sie seit über 10 Jahren gemietet hätten, erklärten Lev Ponomaryov und Lyudmila Alexejeva. Die 82-jährige Kreml-Kritikerin Alexejeva gehört zu den diesjährigen Preisträgern des Sacharow-Preises für Meinungsfreiheit des Europaparlaments. In China sind 9 Uiguren hingerichtet worden. Damit sind die ersten Todesurteile vollstreckt worden. 4 Monate nach den gewaltsamen Unruhen im Nordwesten Chinas mit rund 200 Todesopfern. Die meisten der 9 jetzt hingerichteten Uiguren waren des Mordes für schuldig befunden worden. In Iran soll gegen 3 Amerikaner Anklage erhoben werden. Die 3 hatten vor 4 Monaten bei einer Bergwanderung in Irak offenbar versehentlich die Grenze zu Iran überschritten und waren dort verhaftet worden. Der Generalstaatsanwalt Irans wirft ihnen Spionage vor. Sie hätten für pro-israelische Internetseiten gearbeitet. Der Schweizer Autor Matthias Djocke erhält den französischen Literaturpreis Femina in der Sparte ausländische Literatur. Das ausgezeichnete Werk mit dem Titel «Maurice mit Huhn» hatte bereits 2006 den Einzelwerkpreis der Schweizerischen Schiller-Stiftung erhalten. Der 55-jährige Matthias Djocke lebt in Berlin. Der Bahnverkehr zwischen Basel und Olten war heute während rund 8 Stunden schwer beeinträchtigt. Der Grund war eine Stellwerkstörung um 9 Uhr in Gelterkinden. Im Fernverkehr fielen Züge von Basel nach Zürich-Chur, Luzern-Gotthard und Bern-Interlaken aus oder wurden umgeleitet mit erheblichen Verspätungen. Die Regionalzüge fielen ebenfalls aus. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.385 Punkten plus 1,5%. In New York steht der Dow Jones Index bei 10.170 Punkten, ebenfalls plus 1,5%. Der Euro wird zu einem Franken 51,15 gehandelt und der Dollar zu einem Franken 0,073. Das Wetter. Im Norden geht es morgen mit vielen Wolken und etwas Regen weiter. Im Wallis und in den Alpen gibt es einige sonnige Abschnitte. Die Höchstwerte liegen bei 6 Grad. Im Süden wird es mit Nordföhn ziemlich sonnig und bis 13 Grad warm. Am Mittwoch wird es in den Alpen und im Süden ziemlich sonnig. Über dem Flachland lockert sich die Bewölkung nur zögernd auf. Die Temperaturen erreichen im Norden rund 6 und im Süden 12 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 1 und DRS 4 News. Unser großes Dossier heute, der Fall der Mauer vor 20 Jahren. Der heutige Stand der Erkenntnis über die Nacht damals, über die Missverständnisse dabei und über die großen weltpolitischen Hintergründe. Weiter darüber, was seither geschah und was, weshalb auch nicht. Zuvor aber 2 Beiträge zum aktuellen Schweizer Geschehen, Stichworte Schweinegrippe und Geiseln in Libyen. Da gibt es ja bekanntlich wieder einmal positive Nachrichten. Die beiden festgehaltenen Männer sind zurück in der Schweizer Botschaft in Tripolis. Aber es bleibt vieles unklar. Inlandredaktor Elmar Plotzer.
Laut dem Außendepartement haben die libyschen Behörden die beiden entführten Schweizer ohne Angaben von Gründen in die Schweizer Botschaft in Tripolis gebracht. Außenministerin Micheline Galmiret zeigt sich erleichtert.
Ich bin informiert worden um 12.15 Uhr und dann habe ich die Möglichkeit gehabt, mit den beiden zu sprechen. Die sind in gutem Gesundheitszustand, physisch, und das erleichtert uns wirklich, dass wir wissen jetzt, wo sie sind und dass sie sich gut, dass sie in gutem Gesundheitszustand sind.
Was dazu geführt hat, dass die beiden Schweizer von ihrem unbekannten Aufenthaltsort wieder in die Schweizer Botschaft zurückkehren durften, ist unklar. Konzessionen an Libyen habe es nicht gegeben, betont das Außendepartement in Bern. SP-Außenpolitiker Mario Fehr vermutet, dass die neue schärfere Gangart des Bundesrates zu diesem Zwischenerfolg geführt habe.
Die neueste Entwicklung zeigt auch, dass die Maßnahmen des Bundesrates, nämlich die Sistierung des Vertrages und auch die restriktive Visapolitik gegenüber Libyen, richtig waren.
Jetzt, wo die beiden Schweizer wieder in der Botschaft in Tripolis sind, nehmen Wochen voller Ungewissheit ein Ende. Denn die beiden wurden seit Ende September an einem unbekannten Ort festgehalten. Die heutige Erleichterung kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die 2 Schweizer Libyen noch immer nicht verlassen dürfen. offen ist, ob der heutige Schritt eine neue positive Dynamik in die schweizerisch-libyschen Beziehungen bringen könnte. Darüber zu spekulieren helfe nicht weiter, meint Dick Marty, der Präsident der Außenpolitischen Kommission des Ständerates.
Ich glaube, die Diplomatie muss jetzt in aller Ruhe arbeiten können.
Wann die beiden Geiseln in die Schweiz heimkehren dürfen, ist auch heute noch völlig unklar.
Inlandredakteur Elmar Plotzer. Kein Grund zur Panik, kein Chaos, alles laufe nach Plan. Mit dieser Botschaft wandten sich heute das Bundesamt für Gesundheit und die Zulassungsstelle für Medikamente Swissmedic an die Medien. Sie nahmen damit Stellung zu den Berichten, wonach der Impfstoff gegen die Schweinegrippe nicht in allen Kantonen erhältlich sei und auch für die Risikogruppen nicht reiche. Inlandredaktorin Andrea Jacki über den Stand der Dinge.
Nein, es gebe kein Chaos und keinen Grund zur Beunruhigung, sagt Thomas Zeltner, Direktor des Bundesamtes für Gesundheit.
Die gute Nachricht zuerst. Morgen früh um 9 Uhr haben alle Kantone beide Impfstoffe und damit ist diese Phase der unterschiedlichen Belieferung zu Ende und alle Kantone haben Impfstoff.
Sowohl der Impfstoff speziell für Schwangere und Kinder als auch der für Erwachsene sollen also morgen bereitstehen. Zudem stehe ein dritter Impfstoff kurz vor der Zulassung. Dass die Impfstoffe nicht in allen Kantonen gleichzeitig vorhanden seien, habe mit den Bestellungen zu tun, ergänzt Zeltner. Und hierfür seien die Kantone selber zuständig. Fehler seien aber auch dort nicht geschehen. Schließlich habe man schon länger gesagt, Stichtag sei der 16. November. Auch bei der Zulassungsstelle für Medikamente, bei Swissmedic, ist man sich keiner Schuld bewusst. Man habe nicht zu langsam gearbeitet, erklärt Jürg Schnetzer von Swissmedic. Im Gegenteil.
Wir waren schnell. Das darf man sagen. Wir haben das eine Präparat in 12 Tagen zugelassen, das andere haben wir in 84 Tagen zugelassen. Normalerweise gehen auch solche Prozesse bis zu einer Zulassung bis zu 300 Tagen. Also das zum Verhältnis.
Bleibt die Frage, ob Swissmedic nicht mit den entsprechenden Fachstellen anderer EU-Länder hätte zusammenarbeiten können. Immerhin impft man in Deutschland seit 2 Wochen gegen die Schweinegrippe.
Wir haben in den bilateralen Verträgen mit der EU sind die Arzneimittel und die Zusammenarbeit mit der europäischen Behörde in diesem Zusammenhang nicht geregelt. Wir können nicht unter dem Datenschutz, unter dem Amtsgeheimnis uns austauschen.
Dieser Punkt beschäftige auch ihn, sagt BAG-Direktor Thomas Zeltner.
Das hat mit der Isolation der Schweiz zu tun, dass die Schweiz nicht Mitglied der Europäischen Union ist, auch keinen Vertrag in diesem Bereich hat. Und irgendwo zahlen wir in der Tat jetzt für diese Konsequenz.
Die Verantwortlichen hoffen nun, dass es auf dem politischen Weg vorwärts geht und der Austausch von medizinischen Daten möglich wird.
Der Zwischenstand in Sachen Schweinegrippeimpfung von Andrea Jacki. Sie hören das Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS mit dem großen Dossier zum Fall der Berliner Mauer vor 20 Jahren. Dieser Bruch im geschlossenen System war gleichzeitig der Beginn vom Ende der DDR. Und das wiederum war ein ganz wesentlicher Teil des Endes des kommunistischen Ostblocks. Blenden wir zuerst kurz zurück zu den Minuten, nachdem die unüberwindbare Mauer, der schreckliche Todesstreifen, so unerwartet, so plötzlich passierbar wurden. Heute, vor 20 Jahren.
Ich kann meine Eltern heute das erste Mal seit langem wiedersehen. Die wohnen wirklich 10 Minuten von hier entfernt. Ich bin überglücklich.
Die ersten Fragen, wie kommen wir zum Kudamm? Das ist schon
super.
Ich habe damals 61 Frühstück gemacht und habe gesehen, wie der Stacheldraht gezogen wurde. Jetzt will ich dabei sein, wenn Schluss ist.
Gehen Sie bitte zurück. Sie werden aufgefordert, zurückzugehen.
Die Polizei hat zu uns gesagt, fahrt ruhig hin, probiert's. Wir weisen euch nicht zurück, haben uns ganz freundlich durchgelassen, auch am Kontrollpunkt der, hier vom Grenzgebiet. Ganz freundlich haben gesagt, fahrt durch, versucht. Und also ich kann es gar nicht fassen. Ich bin hier. Das gibt's gar nicht.
Emotionen stimmen vom 9. November 1989. Wir reden über dieses Ereignis 20 Jahre später. Und zwar mit Christoph Bertram über die Gründe und Hintergründe der Wiedervereinigung, die damalige strategische Lage. Mit einer der zentralen Figuren von damals, Bärbel Bohley, über das Leben seither.
Wir reden mit dem Ökonom Heiner Flassbeck darüber, weshalb die Wiedervereinigung wirtschaftlich noch nicht oder noch immer nicht wirklich funktioniert. Und wir reden mit NBC-Star-Moderator Tom Brokaw über das große Missverständnis. Darüber, was genau lief seinerzeit mit der Ankündigung von Günter Schabowski, freie Ausreise per sofort. Zuerst aber hören wir von Ursula Hürzeler, was heute in Berlin abgeht, an diesem 20. Jahrestag des Mauerfalls.
Es ist kalt in Berlin und es regnet, anders als vor 20 Jahren, als Tausende von DDR-Bürgern zu den Grenzübergängen liefen und die Mauer unter dem Druck plötzlich durchlässig wurde. Eine, die damals auch in den Westen drängte, war Angela Merkel. Heute, zum Jubiläumstag, ist sie den Weg über die Brücke an der Bornholmer Straße wiedergegangen. Diesmal als erste ostdeutsche Kanzlerin und voller Dankbarkeit. Mutig, unerschrocken in ihrem Kampf für mehr Demokratie seien die Bürgerrechtler gewesen, sagte sie. Danken aber wollte Angela Merkel auch Michael Gorbatschow. Denn ohne ihn, so Merkel, wäre die friedliche Revolution vor 20 Jahren nicht möglich gewesen.
Sie haben das möglich gemacht. Sie haben mutig die Dinge geschehen lassen. Und das war viel mehr, als wir erwarten konnten. Ein herzliches Dankeschön dafür und danke, dass Sie heute bei uns sind.
An die gefährlichen Momente vor dem Mauerfall erinnerte der evangelische Bischof Huber. Er hatte am Morgen zum Gedenkgottesdienst in die Gethsemane-Kirche eingeladen, die vielen DDR-Kritikern in Berlin damals Schutz vor der Verfolgung bot.
Die Gethsemane-Kirche ist Zeugin nicht nur für Szenen des jubelnden Umbruchs. Hier gab es auch, wie im Garten Gethsemane, Stunden der Verzweiflung. Hart trafen Zivilcourage und Freiheitsgeist auf die rohe Reaktion der DDR-Staatsgewalt.
Die Freiheit musste erkämpft werden. Aber als sie dann plötzlich da war, konnten es die Menschen nicht fassen. Davon erzählten sich heute Tausende von Besuchern an den verschiedenen Veranstaltungen immer wieder. Wahnsinn war damals wie heute das Wort des Tages.
Ich weiß nur, dass ich wahnsinnig glücklich war und zufrieden war, ne?
Ich habe es beobachtet im Fernsehen und habe mit jemandem telefoniert in Amerika und wir haben das diskutiert und ich habe gesagt, das glaube ich nicht, ich kann das nicht glauben, das ist nicht wahr.
Höhepunkt der Jubiläumsfeier ist am Abend das Fest der Freiheit am Brandenburger Tor. Dort werden nicht nur die Vertreter der vier ehemaligen Alliierten sprechen, es kommt auch zu einem zweiten symbolischen Mauerfall. Angestoßen von Lech Wałęsa, dem Begründer der Solidarność-Gewerkschaft, sollen über 1000 bemalte Dominosteine hintereinander einstürzen. Es ist eine stellvertretende Verbeugung vor all jenen, die sich schon vor den Deutschen für die Überwindung der europäischen Teilung stark gemacht hatten.
Der heutige Feiertag in Berlin, Ursula Hürzeler. Es wurde und wird viel darüber diskutiert, was damals vor 20 Jahren wirklich ablief, was kontrollierte, gesteuerte Entwicklung war, was spontane Eruption, wie gefährlich das damals auch gewesen sein mag. Christoph Bertram hat sich als Direktor des Instituts für strategische Studien in London und als Chef der Denkfabrik Wissenschaft und Politik in Berlin in den vergangenen 30 Jahren sehr intensiv mit Strategiefragen in Europa auseinandergesetzt. Zwischendurch, genau zur Zeit des Mauerfalls, war er Journalist, diplomatischer Korrespondent bei der Hamburger Zeit. Ich sprach mit ihm ausführlich über die Zusammenhänge und fragte ihn zuerst, ob er am 9. November 1989 um den Frieden in Europa gefürchtet habe.
Am 9. wahrscheinlich nicht mehr, aber es war doch unheimlich. Denn hier passierte etwas, mit dem kaum jemand rechnen konnte, selbst nach den Vorbereitungen, nach den Entwicklungen, die dann in den Wochen und Monaten vorher stattgefunden hatten. Dass dieses System der starren Abschreckung, der klaren Grenzen in Frage gestellt werden könnte, das musste jedem, der mit diesem System vertraut war, und dazu gehörte ich, der damit aufgewachsen war, als Gefahr erscheinen.
Man hat sich damals gefragt, was läuft hier überhaupt ab? Und Sie sind am Tag danach nach Moskau gereist. Was haben Sie dort für Erkenntnisse, was haben Sie dort für ein Bild gewonnen?
Ja, es war gespenstisch. Ich hatte erwartet, dass da die Sorgen sehr groß seien, dass dieser zentrale Eckstein im Gebäude des Sowjetischen Reiches, nämlich die DDR, herausgebrochen würde, dass die Sorge erheblich wäre, man müsse was dagegen tun, dass man Anstrengungen davon verspürte, aber nichts davon war der Fall. Im Gegenteil, wenn man darauf andere ansprach und sagte, was macht ihr denn, das kann doch nicht gleichgültig sein, dann stieß man auf verbreitetes Achselzucken, naja, das ist doch nicht so ernst zu nehmen, wir denken, das ist viel ernster, unsere Sorgen über die Bergleute im Donbassbecken, die damals streikten, oder die Entwicklung in Litauen, die damals die Russen beschäftigten. Und man weiß ja inzwischen auch, dass nach den Protokollen des Politbüros am 10. November, dass das Thema, was da in Berlin passierte, überhaupt nicht auf der Tagesordnung stand. Ein merkwürdiges, gespenstisches Gefühl bleibt immer noch in der Erinnerung von diesem Aufenthalt.
Es ist ja so, wenn man das heute nachliest, Gorbatschow hat sich vor diesem 9.11. nie explizit zur deutschen Wiedervereinigung geäußert. Das muss man sich ja mal vergegenwärtigen. Wie sehen Sie das? Hat er eigentlich die ganze Zeit gewusst, was er will, als er dieses Riesengebilde quasi hat sich auflösen lassen? Oder hat er einfach geschehen lassen, was da lief?
Ich glaube, er war zutiefst überzeugt von zwei Dingen. Erstens, dass die Reformen des Systems unablässig, unabwendbar waren, notwendig waren. Und stellte sich deshalb an die Spitze dieser Bewegung der Reformen. Und zweitens, dass der Kommunismus die Reform überleben würde. Und er hat ja noch Ende des Jahres 1989 in Gesprächen mit dem damaligen Regierungschef der DDR, Modrow, hat er noch so getan, als sei die Wiedervereinigung in weiter Ferne. Als könne sozusagen ein Anführungsstrichen sozialistisches Deutschland in Ostdeutschland weiter bestehen, trotz der Entwicklungen, die sich jeden Tag abzeichneten. Ich glaube, er hat das nicht übersehen. Er war und ist der große Naive in der Weltpolitik und der deshalb gerade diese erstaunlichen Veränderungen erst möglich gemacht hat.
Das heißt, er hat sehenden Auges mitentschieden, ja, die sollen reisen, sich bewegen können, aber in der Meinung, die DDR bleibt bestehen und der Kommunismus bleibt da. Das war die Ausgangslage für ihn.
Ich glaube, ja. Denken Sie daran, dass damals ja schon in Polen und in Prag manche Dinge passierten, die einen traditionellen Sowjetimperialisten doch höchst besorgt machen mussten. Aber da gab es einen Sprecher des Präsidenten, der von der Sinatra-Doktrin sprach. I do it my way. Jeder kann nach seiner Fasson Sozialist bleiben. Die Vorstellung, dass das Dominium, dass eine Art von Commonwealth sozialistischer Staaten um die Sowjetunion Fortbestand haben könnte, die war weit verbreitet. Und hat wahrscheinlich auch dazu beigetragen, dass der damalige oberste Mann der Sowjetunion nicht auf den Gedanken kam, Zwangsmaßnahmen gegen das vorzunehmen, was da passierte, schießen zu lassen.
Aber das ist
ja, scheint ihm nicht gekommen zu sein.
Entschuldigung, aber das ist ja nur möglich bei einem Chef dieses Großimperiums, der nicht mehr primär ans Imperium denkt.
Ich glaube, die politische Klasse in Russland, in der Sowjetunion damals, waren nicht mehr imperial gesonnen. Sie hatten nicht mehr das Gefühl, dass dieses zentral war für ihre eigene Existenz oder auch, dass sie die Kraft hatten dazu. Ich habe nochmal nachgesehen, es gibt ja ein berühmtes Buch aus dem Jahr 1981, Gorky Park, ich weiß nicht, ob Sie das erinnern, von Martin Cruz Smith, der damals schon darauf hinwies, was für Fäulnis herrschte im Imperium der Sowjetunion, an oberster Stelle in Moskau. Diese Fäulnis hatte das Imperium abgepackt, erfasst, es konnte nicht mehr mithalten international, es trieb immer weiter zurück, es konnte die Menschen nicht mehr begeistern. Und irgendwann ist dann auch der imperiale Anstoß, der imperiale Furor verschwunden. Wahrscheinlich lange bevor die Mauer am 9. November fiel.
Wie sieht denn das auf der Gegenseite aus, Washington? Wie klar war es Bush, dem Vater Bush damals, wie klar war es seinem Außenminister James Baker, was da wie ablaufen soll?
Ich glaube, sie waren vorsichtig zunächst. Sie wussten natürlich auch nicht, warum sollten sie wissen, wie es ablaufen würde. Sie wussten zweierlei. Einmal, dass sie inzwischen erkannt hatten, dass Gorbatschow ein interessanter Partner sein würde, den man auch schonen müsste, auf dessen Interesse man Rücksicht nehmen musste. Zweitens ging es darum, was immer passierte in Europa, durfte eins nicht passieren. Die Bundesrepublik Deutschland durfte nicht aus dem westlichen Verbund herausgenommen werden. Manche, wenn Sie an die frühen Diskussionen über Wiedervereinigung denken, da war ja die Vorstellung eines neutralen Deutschlands weit verbreitet. Nein, Bush und Baker, das darf es nicht geben. Die Bundesrepublik Deutschland darf nicht neutral werden, muss im Westen bleiben. Und wenn es zu einer Wiedervereinigung kommen sollte, was möglich war, aber keines gewiss in den Wochen von 1989, wenn es dazu kommen sollte, dann sollte auch der andere Teil Deutschlands nicht aus der NATO raus sein, sondern in der NATO drin sein, wie Westdeutschland auch.
Wir haben jetzt quasi die ein, zwei Jahre um diesen Mauerfall herum diskutiert. Wenn wir ein bisschen den größeren geschichtlichen Rahmen anschauen, wo hat denn diese Entwicklung eigentlich angefangen? Wo und weshalb hat diese, wie soll ich sagen, Demontage dieses Ostblocks begonnen?
Das ist sehr schwer zu datieren. Aber dass sie sehr viel früher begonnen hat als am 9. November 1989, das steht außer Frage. Denken Sie daran, dass Gorbatschow 1985 zum ersten Sekretär der Kommunistischen Partei der Sowjetunion und dann zum Präsidenten ernannt wurde. Die Probleme der Sowjetunion waren vorher deutlich. Die Desillusionierung mit der Führung dieses Reiches war klar, dass die Unruhen im sowjetischen Dominium standen ständig an der Tagesordnung. Also diese Fäulnis hat sehr viel früher eingesetzt. Sie bedurfte dann aber doch entscheidender Staatsmänner, um den Zusammenbruch der Sowjetunion und ihres Reiches so zu gestalten, dass es nicht zum großen Kladderadatsch, nicht zur großen Weltgefahr wurde. Und das ist die zweite große Geschichte dieser Jahre und dieser Monate, dass eben lange vorher schon die Politik der deutschen Regierung auf die Zusammenarbeit mit möglichst vielen Nachbarn abstellte in der Europäischen Union und darüber hinaus, dass man sich bemühte, sozusagen deutlich zu machen, dass dieses Deutschland nicht eine Gefahr für andere sei, sondern seine Wiedervereinigung vom Nutzen für andere. Das ist nicht an einem Tag gewachsen und nicht in einem Monat, sondern das bedurfte der gründlichen Vorarbeit in vielen Jahren.
Es brauchte Staatsmänner, um zu vermeiden, dass da eine riesige Explosion entsteht. Es brauchte aber auch Bürger, um den Druck zu bewirken, damit sich etwas bewegt. Ich denke an Wałęsa, ich denke an Havel oder eben an Bärbel Bohlein.
In der Tat, vieles hat zusammengewirkt. Denken Sie daran, dass auch Helmut Kohl, der ja ein Anhänger der Wiedervereinigung stets war, immer wieder gesagt hat, nur wenn ihr im Osten diese Vereinigung wollt, nur dann wollen wir sie auch. Ihr seid diejenigen, die das bestimmen müssen. Und das Volk hat gesprochen und es hat ja auch in den anderen Staaten des Warschauer Paktes gesprochen und hat sicherlich damit auch einem Gorbatschow deutlich gemacht, wir müssen sozusagen diesen Strömungen entgegenkommen. Und er hat das dann ja auch getan mit Perestroika und seinen anderen Reformen, den Versuch gemacht, ein anderes Verhältnis zu schaffen. Also ohne diese Stimmen aus dem Volk, diese mutigen Leute, Frauen und Männer, die sich gegen das System stellten, wäre es auch nicht gelungen.
Wie alles andere, was treibt Geschichte? Da gibt es die marxistische These, dass es letztlich immer ökonomische Entwicklungen sind, die die Geschichte bestimmen. Haben die Marxisten in dem Sinn recht behalten, dass letztlich der ökonomische Niedergang der Sowjetunion quasi das Agens war, das, was alles angetrieben hat?
Ich glaube, da ist viel richtig. Die Globalisierung war damals schon sichtbar, damals spürbar und die Sowjetunion konnte in der Globalisierung nicht mithalten. Weder ökonomisch noch in anderen Bereichen. Ich glaube, das ist wohl die entscheidende Bewegung gewesen, die auch jene an der Spitze hat zweifeln lassen, ob das System nicht dringend überholt werden und verändert werden müsse. Und ohne diese Bereitschaft an der Spitze das zu tun, wären alle die anderen Kräfte nicht zum Zuge gekommen, die dann für die Vereinigung und für die Acht der Vereinigung so entscheidend waren.
Christoph Bertram über Hintergründe, Zusammenhänge des Mauerfalls. Er hat sie angesprochen, die mutigen Menschen der DDR, die Bürgerrechtlerinnen und Bürgerrechtler. Sie werden heute überall gefeiert und gepriesen, zu Recht. Schließlich waren sie es, die Jahre vor dem Mauerfall bereits für Demokratie und Freiheit gekämpft hatten. Und oft genug bezahlten sie ihren Einsatz mit Berufsverbot und Gefängnis. Eine der bekanntesten ist Bärbel Bohlei. Die frühere Malerin vom Prenzlauer Berg gründete die Bewegung Neues Forum und setzte sich auch nach dem Mauerfall aktiv für eine bessere Gesellschaft ein. Sie mag in den allgemeinen Jubel heute nicht einstimmen. Dazu noch einmal Deutschlandkorrespondentin Ursula Hürzler.
Der 9. November 2009 hätte für Bärbel Bohlei ein großer Tag werden können, mit Fernsehbildern von ihr in aller Welt. Denn die Bürgerrechtlerin hätte heute Abend nochmals die Mauer zum Einsturz bringen können. Rein symbolisch natürlich, mit einem kleinen Schubs ans erste von 1000 bemalten Styroporteilen, die danach im Domino-Effekt alle weiteren mitreißen. Bärbel Bohlei aber hat Nein gesagt, dem Bürgermeister von Berlin einen Korb gegeben. Sie mag den Rummel nicht, ob mit oder ohne internationale Publizität.
Dieses Jubeln, hat seine Zeit. Und man jubelt nicht das ganze Jahr. Glauben Sie mir, Mir wäre sehr viel leichter ums Herz, wenn dieses Geld zum Beispiel, was hier für die Dominosteine in Berlin irgendwie ausgegeben wird, Kindern zugute käme, die jetzt auf den Philippinen bis zum Hals im Wasser stecken.
Die große Feier am Brandenburger Tor findet also ohne Bärbel Bohley statt. Dabei ist die Bürgerrechtlerin durchaus stolz darauf, dass sie mitgeholfen hat, das ehemalige DDR-Regime zu kippen. Aber die Entwicklung danach hatte sie sich anders vorgestellt, darauf gehofft, dass aus den beiden Teilen Deutschlands etwas Neues entstünde. Ein Land, in dem sich West und Ost wiederfinden. Stattdessen, sagt Bärbel Bohley, habe sie sich zusammen mit den Ostdeutschen in einer neuen Welt befunden. Was gestern galt, war plötzlich falsch.
Das kann sich kein Schweizer vorstellen, was es heißt, wenn plötzlich die Schweiz, sagen wir mal, montenegrinisch werden würde, ja, wenn kein Ding mehr beim Alten bleibt, wenn alles neu wird, von der Briefmarke bis eben zur Privatisierung, wie läuft das ab? Also das kann sich, glaube ich, gar keiner vorstellen, was die Leute eigentlich hier geleistet haben. Und dadurch ist natürlich auch eine gewisse Müdigkeit entstanden. Man sitzt auf seiner schönen Wiese mit einem neuen Dach und fühlt sich irgendwie ziemlich ausgelaugt nach 20 Jahren.
Deutsch zu sein, mit einem Migrationshintergrund DDR, hat das eine Psychologin einmal genannt. Und tatsächlich war der Anpassungsdruck für die Leute in der DDR nach der Wende enorm. Gemäß Statistik haben rund 50% der dortigen Bürgerinnen und Bürger ihren Beruf gewechselt. Das im Sozialismus Gelernte war in der Marktwirtschaft nicht mehr gefragt. Und die meisten volkseigenen Betriebe galten ohnehin als marode. Manche davon, glaubt Bärbel Bohley, hätte man bestimmt retten können. Als Beispiel nennt sie das Kaliwerk in Bischofferode, das trotz massiver Proteste und Hungerstreiks in den 90er Jahren geschlossen wurde. 1000 Jobs waren auf einen Schlag weg. Aber eben.
Angeblich war das nach den westlichen Vorstellungen nicht möglich, so einen ehemaligen VEB-Betrieb am Leben zu halten. Bei Opel ist es möglich und ich denke, letzten Endes ist bei rausgekommen, dass keiner aus Bischofferode das je vergessen wird, wie der Betrieb über den Tisch gezogen worden ist. Und jeder wird sich sozusagen fragen, und was ist jetzt, warum bei Opel passiert das anders? Also sozusagen das Solidarische, was so eine Gesellschaft zusammenhält, das solidarische Gefühl, ist auf diese Weise natürlich blockiert worden.
Bärbel Bohley ist froh, dass die Mauer weg ist, dass sie und die vorher eingeschlossenen DDR-Bürger jetzt in Freiheit leben können. Gerade deswegen ärgert sie sich darüber, dass sie fast schon wieder als undankbar, als Nestbeschmutzerin gilt, wenn sie von entwurzelten Menschen spricht und andere Lebensbedingungen verlangt.
Ich will das einfach verändern. Ich möchte es etwas hier, dieses etwas menschlicher gestalten. Ich meine, was hier mit den Banken gelaufen ist und. Es gibt doch so viel zu kritisieren. Und das müssen die Leute machen. Wenn dieses Land eine Zukunft haben will, dann kommt es darauf an, dass es eine konstruktive Kritik von Seiten der Bevölkerung gibt.
Für Bärbel Bohley ist das schlicht gelebte Demokratie. Und für die hat sie in der DDR schließlich jahrelang gekämpft. Gefängnis inklusive.
Ursula Hürzel in Berlin hat mit Bärbel Bohley gesprochen. In der Tat, der damalige Bundeskanzler Kohl hatte blühende Landschaften versprochen für Ostdeutschland nach der Wende. Und es wurden enorme Geldsummen im Westen locker gemacht für diesen Aufbau Ost. Aber 20 Jahre nach dem Mauerfall ist die wirtschaftliche Kluft zwischen Ost und West noch immer sehr groß. Und sie wird in den nächsten Jahren kaum kleiner werden, sagt Markus Mucklin. Er hat mit dem deutschen Wirtschaftsexperten Heiner Flassbeck über die Gründe dafür gesprochen.
Es hatte vielversprechend begonnen nach dem Mauerfall. Der Westen finanzierte große Infrastrukturprojekte, Stadtzentren wurden herausgeputzt, Verkehrsrouten modernisiert, Unternehmen angelockt, die Löhne wurden stark erhöht, was die Menschen zu einem Konsumrausch verführte. Doch die Euphorie dauerte nur wenige Jahre. Und noch immer liegt der Osten weit zurück hinter dem Westen, stellt der Wirtschaftsexperte Heiner Flassbeck fest.
Wirtschaftlich gibt es immer noch keine Wiedervereinigung. Es gibt einige Leuchttürme in der Wüste sozusagen. Aber die gesamte Wirtschaftsleistung ist immer noch bei 2/3 des Westens etwa. Und das ist zu wenig, um die Menschen im Lande zu halten, um den Jugendlichen eine Perspektive zu geben und um das Land auf Dauer unabhängig von Transfers zu machen.
Das Gefälle zwischen Ost und West ist zwar nicht mehr so riesig wie vor dem Mauerfall, es wurde kleiner, zumindest eine Zeit lang, doch seit einigen Jahren stockt die Aufholjagd.
Es gibt also in den letzten 5 Jahren keinen Aufwärtstrend, sondern es ist absolut flach. Es gibt keine Perspektive für eine weitere Annäherung in den nächsten Jahren.
So verwundert es nicht, dass im Osten noch immer doppelt so viele Menschen arbeitslos sind wie im Westen. Und das, obwohl der Sog nach Westen ungebrochen anhält. Die jungen qualifizierten Arbeitskräfte ziehen weg aus den meisten Regionen Ostdeutschlands. Die älteren und weniger flexiblen bleiben hingegen zurück. Und wenn die Ossis im gesamtdeutschen Vergleich nicht überdurchschnittlich viel Sozialbeiträge erhielten, wären sie in einer noch viel schlechteren Lage. Heiner Flassbeck fühlt sich bestätigt. Aus der Ferne vom Genfer UNO-Sitz beobachtet er heute die Entwicklung in Deutschland. Zu Beginn der 90er Jahre arbeitete er in Berlin beim Deutschen Institut für Wirtschaft und verantwortete eine Studie, die schon damals warnte, dass sich die Lebensbedingungen erst nach 30 Jahren angleichen dürften. Die Autoren seien damals für ihre düstere Prognose beschimpft worden, doch der Misserfolg war absehbar, weil gleich zu Beginn der Wiedervereinigung gravierende Fehlentscheide getroffen wurden, sagt Flassbeck.
Durch den sehr hohen Umtauschkurs von Ostmark in Deutsche Mark damals von 1:1, wobei in Wirklichkeit ein Kurs von etwa 4:1 gerechtfertigt gewesen wäre, den wirtschaftlichen Bedingungen entsprechend. Und durch die schnelle Lohnangleichung, das muss man auch sagen, sind natürlich unglaublich viele Kapazitäten in Ostdeutschland zerstört worden, die vielleicht hätten gerettet werden können.
Die einstigen DDR-Fabriken hätten plötzlich eine Vervielfachung ihrer Produktionskosten verkraften müssen. Ein solcher Schock würde fast jedes Unternehmen irgendwo auf der Welt in den Ruin treiben. Und so war es auch in den neuen Bundesländern. Die Industrie brach zusammen, Arbeitsplätze wurden zerstört und neue gab es vergleichsweise nur wenig. Es entstanden zwar Solar- und Windenergie-Clusters, Autofabriken wurden in den Osten gelockt, doch es entstand keine breite und ausgewogene Wirtschaftsstruktur. Auch deshalb nicht, weil der Staat jene Unternehmen am stärksten unterstützt, welche am meisten investieren. Damit wurden vor allem kapitalintensive Branchen angelockt und nicht Unternehmen, die möglichst viel Arbeitsplätze schaffen, kritisiert das Münchner IFO-Institut für Wirtschaftsforschung in einer neuen Studie. Das müsste sich ändern, fordert das Institut, und Heiner Flassbeck pflichtet bei. Ohne viele neue Arbeitsplätze gäbe es kein Aufholen, meint er. Geschehe es aber nicht, verspreche die Zukunft wenig Gutes.
Die Entwicklung ist sehr ungut und wenn wir noch 5 Jahre Stagnation haben, was ich voraussehe, dann wird diese Situation vor allem im Osten immer noch etwas instabiler, noch etwas unruhiger, noch etwas politisch gefährlicher.
Denn mit Sozialbeiträgen, wie hoch sie auch immer sein mögen, werde ein wirtschaftlich vereinigtes Deutschland ein unerfüllter Traum bleiben.
Markus Mucklin sprach mit Heiner Flassbeck über die wirtschaftliche Entwicklung seit dem Ende der DDR. Kommen wir zum Schluss noch einmal zurück auf diesen 9. November 1989. Dass die Berliner Mauer vor 20 Jahren fiel, war kein Zufall, wie wir von Christoph Bertram gehört haben. Aber dass sie genau am 9. November 1989 fiel, geht auf einen Irrtum in den Medien zurück. Es waren die Medien, die durch eine falsche Berichterstattung den Sturm auf die Mauer ausgelöst haben. Peter Vögele hat einen der Protagonisten von damals in Berlin, den einstigen NBC-Star-Moderator und Reporter Tom Brokaw, besucht und die eigentlich sensationelle Geschichte des Mauerfalls rekonstruiert.
NBC Nightly News with Tom Brokaw. Tonight from West Berlin.
Es war die Nacht der Nächte. Sogar für einen wie NBC-Star-Reporter Tom Brokaw, der beim Rücktritt Nixons im Weißen Haus war oder als erster Amerikaner Michail Gorbatschow interviewte. Aber in dieser Nacht, live und als einziger fürs Fernsehen vom Brandenburger Tor zu berichten, sagte Radio DRS.
But that night, standing there, looking around, knowing that no other Americans or any other media for that matter had a live transmission from that site.
Dabei fallen dem erschöpften Brokaw am Abend des 9. November in einem überhitzten Presseraum Ostberlins fast die Augen zu, als DDR-Politbüromitglied Günter Schabowski scheinbar eine Routine-Pressekonferenz abhält.
I was exhausted for one thing. I'd been up for 3 days and I remember it was hot in the press conference and a lot of it was typical communist press conference, you know.
Und dann ist da noch ein Interview mit diesem kommunistischen Bürokraten Schabowski geplant, den Brokaw gar nicht kennt.
I did not know Schabowski. You know, we thought it would be a routine interview.
Doch dann, kurz vor Schluss, erläutert Schabowski neue Regelungen eines Reisegesetzes für DDR-Bürger.
Allerdings ist heute, soviel ich weiß, eine Entscheidung getroffen worden. Es ist eine Empfehlung des Politbüros aufgegriffen worden.
Im Saal herrscht Unklarheit, Verwirrung und vor allem plötzlich Aufregung, als Schabowski sagt:
Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich.
Unverzüglich? Ist die Mauer offen? Die Journalisten sind verwirrt. Und Tom Brokaw befindet sich plötzlich in der journalistischen Pole Position. Als weltweit einziger Journalist hat er die Chance, bei Schabowski persönlich nachzufragen. Dieser hatte sich unklar ausgedrückt, weil er nicht über den letzten Stand der Vorbereitungen informiert war. Gemeint war in Tat und Wahrheit, dass DDR-Bürger in einem bürokratischen Verfahren mit Pass und Visum in den Westen reisen können. Bewilligungen sollten zwar pauschal erteilt werden, hätten aber mehrere Wochen in Anspruch genommen, weil nur die wenigsten DDR-Bürger einen Pass besaßen. Und, ganz wichtig, erst ab 10. November 8 Uhr sollten Visa für Reisen beantragt werden können. Die Mauer sollte zwar durchlässig werden, aber nicht in sich zusammenstürzen. Tom Brokaw ist der einzige Journalist, der die Intention der DDR in dieser Nacht richtig wiedergeben sollte. Doch die Nachrichtenagenturen und die westdeutschen Medien füllen Schabowskis Unklarheiten mit ihren eigenen Interpretationen. Jeder versucht, den anderen zu übertrumpfen. Den Vogel schießen die ARD-Tagesthemen um 22.45 Uhr ab.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Im Umgang mit Superlativen ist Vorsicht geboten, sie nutzen sich leicht ab. Aber heute Abend darf man einen riskieren. Dieser 9. November ist ein historischer Tag. Die DDR hat mitgeteilt, dass ihre Grenzen ab sofort für jedermann geöffnet sind. Die Tore in der Mauer stehen weit offen,
sagt Moderator Hans-Joachim Friedrichs. Das ist zu diesem Zeitpunkt schlicht falsch. Zwar warten schon Ostberliner vor den Grenzübergängen und Einzelne sind auch schon herübergetröpfelt, aber die Tore in der Mauer sind mitnichten weit offen. Und als während der Tagesthemen zum Grenzübergang in Falidenstraße geschaltet wird, steht ein überraschter Reporter Robin Lautenbach vor einer dunklen Mauer und einem geschlossenen Grenzübergang.
Und aus dieser Patsche helfen Robin Lautenbach dann zwei Zeugen, die gesehen haben, dass an einem anderen Grenzübergang in der Bornholmer Straße angeblich schon Ostberliner in Richtung Westen gekommen sind.
Sagt der Historiker Hans-Hermann Hertle, der die Vorgänge dieser Nacht minutiös recherchiert hat.
Und dann macht Robin Lautenbach aus dieser Aussage die These, also überall sonst sind die Grenzübergänge offensichtlich schon geöffnet, nur hier in der Invalidenstraße haben das die Grenzposten offenbar noch nicht richtig verstanden und schicken die Leute wieder weg.
Hier in der Invalidenstraße auf der anderen Seite haben die Grenzpolizisten offenbar diese Weisung noch nicht bekommen oder sie haben sie nicht verstanden. Aber wie gesagt, an sehr vielen anderen Grenzübergängen ist es offenbar bereits möglich, mit dieser neuen Regelung völlig komplikationslos nach West-Berlin zu kommen.
Es sind diese auch in der DDR viel gesehenen ARD-Tagesthemen, die den entscheidenden Ansturm der Ostberliner auf die Grenze auslösen und so die Mauer zu Fall bringen. Filmaufnahmen von der Bornholmer Straße, wo die Staatsmacht zuerst kapituliert und die Schlagbäume hebt, zeigen mit einem Schwenk auf die große Standuhr, dass die Tore in der Mauer erst gegen 23.30 Uhr nach den Tagesthemen weit offen sind.
Die Medien haben eine Fiktion verbreitet, die Fiktion, die Grenze sei schon offen. Aufgrund dieser Fiktion sind die Menschenmassen dann an die Grenzübergänge geströmt und haben dadurch erst bewirkt, dass das Ereignis, was ihnen schon gemeldet worden war, wirklich kalt werden konnte,
sagt Hans-Hermann Hertle. Anderthalb Stunden später, um 1 Uhr nachts, rapportiert Tom Brokaw vom Brandenburger Tor im Wissen, dass die Mauer an der Bornholmer Straße gefallen ist. Aber völlig richtig sagt er auch, dass die DDR-Regierung die Reisevisa erst ab nächsten Morgen erteilen will.
East Germans are being told, if they apply for visas tomorrow morning, they'll be granted immediately.
Wäre die Mauer stehen geblieben, wenn die Ostberliner Tom Brokaws Bericht am deutschen Fernsehen gesehen hätten? Hertle schmunzelt bei diesem Gedankenspiel.
Ob er Opfer seiner Kollegen war, weiß ich nicht, aber hätte Tom Brokaw seine Meldung im deutschen Fernsehen abgegeben und als Gast in den Tagesthemen gesprochen und wäre nicht Hans-Joachim Friedrich zu Wort gekommen und auch nicht zu Robin Lautenbach geschaltet worden, kann ich mir vorstellen, dass es diesen Ansturm nicht gegeben hätte.
Tom Brokaw winkt ab. Der eiserne Vorhang wäre, wenn nicht am 9. November, so doch kurze Zeit später gefallen. Die Menschen hätten ihr Schicksal selbst in die Hand genommen.
No, I don't think so. I think what happened is that people began to take it in their own hands in a way.
Und als er nach Schabowskis Pressekonferenz nach West-Berlin zurückgekehrt sei, habe er am Verhalten der ostdeutschen Grenzer sofort erkannt, dass auch diese wussten, dass die Mauer fallen würde. Ob bürokratisch am nächsten Morgen oder mit einem großen Knall noch in derselben Nacht.
When I got back to Checkpoint Charlie, the guard's demeanor had changed completely. I think he knew the wall was coming down. Whether it was going to come down the next morning at 8 in a bureaucratic procedural way or whether it was going to come down that night.
Das stimmt. Doch dass die Mauer eben genau an diesem Abend fiel, war einem Irrtum der Medien zu verdanken. Es war der beste Irrtum von ARD-Moderator Hans-Joachim Friedrichs, der nach seiner scheinbar verunglückten Sendung völlig frustriert nach Hause fuhr, wie Hertle berichtet.
Ich habe später von Frau Friedrichs erfahren, dass ihr Mann also todtraurig war und absolut nicht damit gerechnet hatte, dass er diese sensationelle Anmoderation gemacht hatte und dann mit dem Bild des geschlossenen Übergangs konfrontiert war noch in der Sendung. Er kam also völlig frustriert nach Hause und meinte, er müsste sich am nächsten Tag für diese Anmoderation wahrscheinlich dann entschuldigen und war dann heilfroh, als er dann später in der Nacht im Fernsehen noch verfolgen konnte, dass dann die Übergänge wirklich geöffnet wurden.
Der Fall der Mauer am 9. November beweist, die Wirklichkeit erfindet eben doch die besten Geschichten.
Die Geschichte eines Irrtums oder ein Irrtum macht Geschichte. Peter Vögele im letzten Teil dieses Dossiers, 20 Jahre nach dem Mauerfall. Das war Echo der Zeit, verantwortlich war Judith Huber, am Mikrofon war Kaspar Selk. Für die Nachrichten verantwortlich war Kurt Witschi.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.